ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich bin Frank König. Hallo. Jetzt gibt's was ganz Besonderes. Die Meilensteine beim SWR Podcast Festival in Mannheim. War das ein tolles Erlebnis für uns und für euch im Publikum. Gut 90 Minuten haben wir Purple Rain in der alten Feuerwache gefeiert. War uns eine richtige Herzensangelegenheit, diese Show machen zu dürfen. Ausverkauftes Haus, Riesenstimmung. Was will man mehr? Lasst euch beim Hören davon anstecken. Klingt nämlich auch live. Viel Spaß dabei und ein Hinweis noch, die Bilder, von denen die Rede ist, das Cover von Purple Rain, Purple Rainer und die Purple Rain Gitarre zum Beispiel, findet ihr in den Shownotes und auf swr1.de.
Ich bin Frank König, hallo! Die Meilensteine, wow! Der Laden ist voll! Wie cool ist das denn? Die Meilensteine beim SWR Podcast Festival und ihr seid da. Wir sind da. Wunderbar. Ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid. Und wir müssen aber jetzt einen kleinen Moment innehalten.
Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um das Leben von Prince zu feiern, der vor 10 Jahren verstorben ist. Er selbst sprach davon, dass es gilt, das Leben zu meistern, aber dass es auch noch etwas anderes gibt. Das Jenseits nämlich. Eine Welt des unendlichen Glücks. Dort, wo immer die Sonne scheint, bei Tag wie bei Nacht. Verneigen wir uns also nun vor dem besten Bandleader, Entertainer und Arrangeur, der je auf Erden geweilt hat. Das sag nicht ich, das sagt Bruce Springsteen. Und was der Boss sagt, das gilt. Lasst uns nun also einen Moment gedenken, und dann sogleich gemeinsam verrückt werden.
Hier sind die drei verrücktesten Musiknerds im deutschen Podcast-Geschäft. Begrüßt mit mir Katharina Heinius, Patrick Schütz und den unvergleichlichen größten Vince Feldmann, dem SWR, Stefan Fahrlich. Let's go crazy for Prince. Yeah. Stefan, wie erinnerst du dich an den 21. April 2016?
Ich habe ein eigenes Mikrofon. Sehr gut natürlich. Es war komischerweise, ich war beim Tennisspielen. Das klingt jetzt so banal. Ich weiß auch noch die Uhrzeit. Es war kurz vor 7, bin ich in mein Auto, steig rein und es läuft Prince-Musik. Den Song, muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich dachte, Mann, der Radiosender hat es verstanden. Und kurz danach kam dann als Absage, Prince ist tot. Und das war für mich ein richtiger Schockmoment, muss ich sagen. Und da habe ich auch 1,5 Tage dran geknabbert und habe alles reingesogen, was es gab im Fernsehen und im Radio, um dann mehr zu erfahren. Das war für mich ein sehr trauriger Tag.
Nicht nur für dich, Stefan. Wir haben lange überlegt, was wir heute tun können, um uns und euch mit Prince auch symbolisch zu verbinden. Und Katharina, die hatte die passende Idee, wie so oft.
Na, wie, die Idee haben wir zusammen. Die ist zusammen
auch
entstanden.
Wie so oft.
Wir haben gedacht, wir feiern heute Prince. Er hat 10-jährigen Todestag jetzt Ende April. Und wir geben euch was mit und wir teilen das schon mal mit euch. Das könnt ihr zu Hause gerne irgendwie ans Kissen stecken oder an eine schöne Tischdecke oder an irgendwas. Und jetzt erstmal an euer T-Shirt.
So. Und während Katharina und Stefan die Schleifen verteilen, ist Pat da. Pat ist unser Publikumsreporter heute. Und er guckt mal, wie haben sich die Leute so dran erinnert vor 10 Jahren?
Ich weiß noch, ich habe eben nachgeschaut, der 21. April 2016, es war ein Donnerstag, nicht ein Samstag wie heute. Wetter war aber ähnlich, 22 bis 23 Grad, leichter Nordostwind. Aber was uns dann am Abend umgehauen hat, war nicht der Wind, sondern die Nachricht gegen 18:30, 19 Uhr, dass Prince gestorben ist. Was hast du gemacht, Frank?
Ich erinnere mich noch sehr genau, das war, wie gesagt, ein Donnerstag. Und das ist ja dieses Jahr gewesen, 2016, wo ein großer Künstler nach dem anderen gestorben ist. Man wusste ja gar nicht,
was los war, ne? Also David Bowie war gestorben, Prince, ich glaube Glenn Frey auch kurze Zeit davor. Also das war eine unglaubliche Menge von Leuten, die da von uns gegangen sind und irgendwie das Gefühl, die Größten der Großen verlassen uns irgendwie. Es war auch für Musikredakteure und Hobbymusiker ein schwarzer Tag.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wo ich war, aber das Bizarre ist, ich habe eben mal durch meinen Insta-Feed gescrollt, so wie man das manchmal machen kann. Wo war ich eigentlich? Habe ich an dem Tag was gepostet? Nein. Aber zwei Tage vorher habe ich mir Purple Rain gekauft. Habe ich eben festgestellt, dass das zwei Tage vorher war. Da habe ich mir diverse Platten gekauft. Michael Jackson war dabei und Purple Rain eben. Ansonsten haben wir viele, viele Schleifchen verteilt.
Dann machen wir einfach mal
zu
weiter.
Dir ins Studio.
Purple Rain war der letzte Song, den Prince jemals auf einer Bühne performt hat. Wir werden später noch darüber sprechen. Und Purple Rain ist auch das erste Album, welches mit seiner Band The Revolution aufgenommen hat. Wenn man so will, der Anfang und das Ende. Und Purple Rain war viel mehr als ein Album. Es war ein Film-Soundtrack und am Ende auch ein maßgeblicher Teil des Soundtracks der 80er. Und wenn jetzt vor kurzem die Netflix-Kids Abschied nehmen mussten von der Kultserie Stranger Things, dann taten sie das mit Purple Rain. Ein Album, also das bleibt. Ich will gar nicht so viel von Zahlen reden, aber mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren gehört Purple Rain in die Liga der meistverkauften Alben überhaupt. Das Album hat weltweit x-fach Platin abgeräumt, Grammy nominiert und ausgezeichnet ist es auch. Und die Grammy Hall of Fame ist es ebenso aufgenommen worden wie in das amerikanische Kulturerbe der Library of Congress National Recording Registry. Ach so, ja, Oscars gab es auch noch, 1985 für die beste Filmmusik. Und das ist nur eine kleine Auswahl an Preisen und Nominierungen und sonstigen Ehrungen. Es ist ein Meisterwerk des Pop, des Rock, Soul, Jazz, tja, und R&B und alles in einem vereint große Musik. Und wenn ihr jetzt da draußen sagt, beim Zuhören, huch, Purple Rain, habt ihr das schon mal besprochen? Ja, das stimmt. Das ist aber jetzt 5 Jahre her und die Folge ist darum nicht mehr verfügbar. Purple Rain sollte aber nach unserer Meinung hier oben unbedingt in unserem Angebot sein. Und außerdem, das kann ich euch versprechen, gibt's heute einige Neuigkeiten und Überraschungen in dieser Folge. Denn Mannheim und Umgebung haben durchaus auch Anknüpfungspunkte an Leben und Werk von Prince. Wir gehen zurück ins Jahr 1984 und da hätte ich jetzt gerne mal das Plattencover hier. Purple Rain, ne? Da besteht allerdings im Jahr 1984 eine bestimmte Verwechslungsgefahr. Das hier ist Purple Rain und das ist Purple Rainer. Also nicht miteinander verwechseln. Ist ja auch typisch 1984. Rainer ist ein Öko- und friedensbewegt. Natürlich nur ein KI-generiertes Symbolbild. Ähnlichkeit mit real existierenden Personen sind natürlich nicht beabsichtigt und rein zufällig. Auch Rainer ist bei den Ostermärschen dabei 1984. Es geht gegen die atomare Bedrohung im Kalten Krieg und gegen die NATO-Nachrüstung. US-Präsident Ronald Reagan nennt die Sowjetunion das Reich des Bösen. Und bei der Tonprobe, bei der das Mikrofon schon an war, solche Sachen kennen wir beim Radio, verkündet er die bevorstehende atomare Auslöschung der Sowjetunion. Nur ein Spaß sei das gewesen, hieß es hinterher. Irgendwie war das ganz schön bedrohlich, dieses 1984, das Orwell-Jahr, wenn der gute alte Mann wüsste, was heute so los ist. Tja, und musikalisch beginnt das Jahr mit einem großen Sprung für die Rockgeschichte. Natürlich Jump von Van Halens Meilenstein 1984. Der erste Apple Macintosh kommt 1984 auf den Markt und im Kino werden Geister gejagt. Ghostbusters! Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ein weiterer Meilenstein kommt vom Boss Born in the USA, Bruce Springsteens Mega-Album. In den deutschen Jahrescharts ist diese Nummer hier ganz oben. self-control. Laura Brannigan ist das. Den Meilensteine-Podcast gibt's in ARD Sounds. Und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. So, Stefan, zurück zu Purple Rain. Erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ja, die Vorgeschichte. Also fängt man bei so einem Künstler an, die Vorgeschichte. Also bei Prince gibt es keine Abschnitte im Werk, im Schaffen. Während das eine Projekt läuft, folgt das nächste sofort auf den Fuß. Das läuft parallel. Aufnahme fertig, nächste Aufnahme. Work in progress nennt man sowas. Und während der Arbeit an Purple Rain, also einem Film in einem Dreivierteljahr und einem Meilenstein-Album, spielt er die Keyboards bei Stevie Nicks Hit Stand Back. Er produziert so nebenbei für Sheila E. ihr Debütalbum, dann das Album seiner Protégés von The Time. Er nimmt noch Sheena Easton, packt er noch einen Song auf ihr aktuelles Album. Dann schreibt er natürlich das Album, produziert es von der Polonia Six. Er schreibt Songs für die Background-Sängerin der 1999-Tour, Jill Jones. Und er hat schon sein nächstes Projekt im Kopf, nämlich The Family. Und da erscheint kein anderer Song drauf als Nothing Compares to You, das Original. Also wo starten? Ich habe mich für das letzte Konzert seiner 1999-Tour entschieden. 10. April 1983, Chicago, USC Pavilion. 1999 war mit dem Hit Little Red Corvette der erste Durchbruch in den Mainstream. Also das, was Prince auch anstrebte. Und die Tour, die lief super. Prince flog danach zurück nach Minneapolis, um weiter am Film zu arbeiten. Der hieß zu dem Zeitpunkt übrigens noch Dreams. Die Idee für diesen Film, die hatte Prince schon länger. Er schrieb dann immer in ein geheimnisvolles, purplefarbenes Notizbuch alles rein, während er unterwegs war. Und sein Management und seine Plattenfirma Warner, ihr könnt es euch denken, die waren mal erst nicht so angetan. Die fanden die Idee, der will einen Film machen, die fanden die nicht prickelnd. Aber der Vertrag lief aus und Prince setzt seinem Manager Robert Cavallo die Pistole auf die Brust. Entweder ich spiele ihn nächst in einem großen Kinofilm oder ich bin weg. Einen neuen Vertrag gibt es für Prince und für Cavallo nur mit Film. In Hollywood, da kennt kein Mensch Prince und die Anfragen an die Studios verlaufen im Sand. Keiner will diesen Film machen, weil ihn auch niemand kennt. Aber dann schlussendlich klappt es schon. Er kann Warner überzeugen. Warner gibt 7 Millionen für den Film. Ein Autor wurde gefunden. Am Ende ist es dann Albert Magnoli, der das Projekt zum Rollen bringt, der nachher auch die Regie führt bei diesem Film. Und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig zu diesem Zeitpunkt, verwirklichte Prince eine Idee, die er schon länger mit sich rumtrug. Er will eine Band, also eine richtige Band. Er hatte eine Liveband, aber er will jetzt eine richtige Band. Sein Gitarrist Des Dickerson, der wurde durch Wendy Melvoin ersetzt. Zu dem Zeitpunkt war sie 18, später dann 19. Also eine ganz junge Gitarristin. Sie war die Freundin von Lisa Coleman, seiner Pianistin. Und er hatte sie kennengelernt im Hotel, als sie Gitarre spielte, fand sie super und engagierte sie. Und damit stand die Band. Der Name The Revolution. Übrigens, wenn ihr mal zu Hause auf euer 1999-Album guckt, und aufs Cover, da ist schon The Revolution versteckt, ganz klein in Spiegelschrift hat er diese Idee schon auf dem Cover geäußert. Aber erst mit Purple Rain schlägt sich das dann auch in den Album-Notes wieder. Produced, arranged, composed and performed by Prince, diese legendären Album-Notes, werden ab sofort zu Produced, arranged, composed and performed by Prince and The Revolution. Ab jetzt laufen dann die Arbeiten zum Film und zum Album parallel. Im Mai 83 beginnt Prince mit Let's Go Crazy. Ein Song über Gott und den Teufel, der dann sinnbildlich als Fahrstuhl uns nach unten führt. Und mit der Band beginnt dann auch ein ganz neuer Arbeitsstil, die sogenannten Rehearsals, also Bandproben, Dauerproben. Die Band trifft sich im Warehouse in Minneapolis. Sie jammen 10-12 Stunden am Tag unter seiner Führung. Und alles wird, und das ist das Besondere, wird mitgeschnitten. Also für Prince war es immer wichtig, dass es gab keine Ausschussware. Alles war verwendbar und deshalb hat er alles mitgeschnitten. Teile dieser Probeaufnahmen, die tauchen dann auch direkt oder indirekt, wir werden es nachher hören, auf dem Album wieder auf. Ab Sommer 83 arbeitet Prince dann am Titelsong Purple Rain. Albert Magnoli kommt nochmal nach Minneapolis, arbeitet weiter am Filmskript, will auch die Schauspieler, die Leute fühlen, erleben, um eine authentische Stimmung im Film rüberbringen zu können. Und dann kommt ein ganz wichtiges Datum, der 3. August 1983. Prince and the Revolution präsentieren ihre neuen Songs im Club First Avenue in Minneapolis. Also sowas wie sein Wohnzimmer war das zu der Zeit. Ein Heimspiel. Sie sammeln Geld für das Minnesota Dance Theater, weil dieses Dance Theater hatte sie bei den Proben unterstützt. Sie konnten dort Tanzunterricht nehmen, Schauspielunterricht. Und außerdem war Prince ein großer Freund von Charity-Projekten, die er immer gerne unterstützt hat. Ausverkaufte Hütte, 1558 Zuschauer. Zum ersten Mal spielt er Purple Rain live. Also, warum hat eigentlich von euch noch keiner eine Zeitmaschine erfunden? Das wäre für mich ein Tag gewesen, wo ich gerne hinreisen würde. 33 Jahre später ist Purple Rain der letzte Song, den er jemals live spielen wird. Prince lässt übrigens das ganze Konzert mit einem Mobile Studio mitschneiden. Die Versionen sind dann Grundlage für das Album und danach geht die Arbeit an den Songs weiter. Overdubs, Gesangsspuren, was halt so gemacht werden muss, um die Songs schön klingen zu lassen. Am Ende, so heißt es, arbeitete er 24 Tage am Stück, 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Aber das war bei ihm ein normales Pensum. Am 1. November 83 beginnt dann offiziell die Dreharbeiten zum Film. Und jetzt machen wir mal einen Zeitsprung, weil was in den nächsten 4 Monaten passiert, das wäre allein eine Geschichte für weitere 3 Podcasts von seinem kreativen Output her. Wir landen am 26. März 84. Das Album wird von der kompletten Songlist zusammengestellt. Und am 16. Mai 84 erscheint die erste Single When Doves Cry. Es wird seine erste Nummer 1 Single. Am 7. Juni spielt Prince sein Geburtstagskonzert, wieder im First Avenue. Er wird 26 und am 25. Juni erscheint dann das Album Purple Rain. Am 26. Juli feiert Purple Rain Kinopremiere in Los Angeles. Der Film spielt das 10-fache seiner Produktionskosten ein, was enorm ist, also 70 Millionen Dollar. 2 Grammys, einen Oscar, Frank hat es schon erwähnt. Ja. Und Purple Rain katapultiert Prince mit einem Schlag in den Superstar-Orbit.
Und heute sparen wir uns mal einfach die Frage, warum Purple Rain ein Meilenstein ist. Am Schluss der Show werdet ihr das eh alle wissen, wenn ihr es nicht schon längst wisst. Und hier ist nochmal, wir haben eben schon davon gehört, der Opener Let's Go Crazy und diesmal natürlich nicht mit mir, sondern mit Pastoralreferent Prince. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word life, it means forever and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking the mama for your time, ask her how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to bring you down, go crazy.
Katharina, ich habe es eingangs schon erwähnt, das Album eröffnet mit dieser Art Predigt über das Leben und die Verheißungen des Jenseits und dann spielt alles verrückt, passt ganz wunderbar in unsere heutige Show.
Ja, wir haben ja auch erstmal ein bisschen verrückt gespielt, wir haben euch die Schleifen verteilt, du hast den tollen Opener gemacht. Wir sind hier alle zusammengekommen schon, das ist verrückt, aber ja, Prince hatte diesen Song geschrieben und dieser Song ist sowohl der Opener vom Album, als auch der Opener für den Film. Das heißt, er wollte einen Hit. Er wollte gleich mit einem Hit starten. Und er hatte eine erste Version für diesen Song. Es geht viel auf diesem Album um Religion. Aber es war ihm dann doch ein bisschen zu heftig, denn in dieser ersten Version ging es um die Verharmlosung der Sünde. Er dachte, ah, Mist. Religion und Popmusik. Vielleicht nicht so gut und schon gar nicht als Opener. Und dann hat er eine zweite Version geschrieben, hat gedacht, okay, was ist jetzt ein bisschen unverfänglich, trotzdem religiös, aber ein bisschen unverfänglicher. Ja, okay, komm, es geht um das Leben nach dem Tod. Und das ist eigentlich auch die Klammer in diesem ganzen Album. Am Ende wissen wir alle warum. Ich sag's jetzt schon mal vorweg, das ist die Klammer, Leben und Tod. Und er wollte einen Hit und es gibt unter Songwritern ein kleines, ungeschriebenes Hit-Gesetz, die Zweidrittel-Eindrittel-Hit-Formel. Heißt, 2 Drittel ist alt und bekannt und ein Drittel ist neu. Das fällt dem Zuhörer kaum auf, der wird ein bisschen dran erinnert, dass es ja auch, dass er sich wohlfühlt, aber man nimmt ihn als, also der Songwriter nimmt den Hörer dann doch nochmal mit zu was Neuem, was ja Prince wollte. Wenn wir uns den Anfang anschauen, also diese Predigt direkt zu Beginn, da gibt's ein kleines Vorbild oder eine kleine, ein Song, an den mich Prince erinnert hat. Wir hören nochmal Prince.
World of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.
Und das ist Tina Turner.
We're gonna take the beginning of this song and do it easy.
Day.
But then we're gonna do the finish.
And night. Also, er nimmt ihren Duktus und sie predigt auch am Anfang von Proud Mary. Tina Turner, Proud Mary, wir haben diesen Sprechgesang. Sie stimmt den Hörer darauf ein, was jetzt kommt und dass es wild wird und rough wird. Und genau das macht Prince eben auch. Er stimmt seinen Hörer darauf ein, was jetzt kommt. Ja, wohin er seinen Hörer, seine Zuschauer im Kino mitnimmt. Das ist aber erst das eine Drittel. Es gibt noch ein zweites Drittel. Und das hat mich stark an die Bläser von Everybody Needs Somebody to Love von den Blues Brothers erinnert. Ba, 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 ba. Wir hören nochmal Prince. Achtung! Und gleich geht's los! Die zwei Drittel, ein Drittel Hitformel von Let's Go Crazy.
Stefan, du hast in der Vorbesprechung angekündigt, dass du für Let's Go Crazy hast du. Als wir haben sogar zusammengesessen und die Folge vorbereitet, man soll es nicht glauben. Du hast gesagt, es ist das musikalisch wichtigste Werk auf dem Album und du möchtest eine kleine musikalische Analyse machen von dem Let's Go Crazy.
Ja, musikalische Analyse. Wir hören einfach mal rein, was in dem Song passiert. Ich nehme euch jetzt mit in eine Klangwelt, die ihr so vielleicht noch nie gehört habt. Also ich nenne den Song ja, also genremäßig, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und würde ihn nennen Avantgarde, Lo-Fi, Heavy Metal, Synth, Pop, Rock, Classic. Und es geht um Rock, das ist eindeutig. Und ja, er hat Bruce Springsteen gemocht, er hatte zu der Zeit sich Journey angeguckt, er hat sich zu der Zeit auch Bob Seger angeguckt, er mocht Stadionrock, weil er da auch irgendwie Fuß fassen wollte. Aber ich persönlich glaube, dass Rock vor allen Dingen auch auf ein Trauma von ihm begründet ist, weil 81, da war er Opening Act für die Rolling Stones in Los Angeles. Zwei Konzerte, ein Jahr später war es übrigens Peter Maffay in Deutschland und dem widerfuhr dasselbe Schicksal wie Prince auch. Prince wurde gnadenlos ausgebuht. Die Fans bewarfen die Band mit allem, was sie hatten, mit leeren Bierdosen, mit Hühnchenteilchen. Nur Mick Jagger konnte ihn überreden, überhaupt das zweite Konzert zu spielen. Danach hat er nie wieder für eine andere Band den Opening Act gemacht. Das hat ihn echt getroffen. Und jetzt war er an dem Punkt, wo er sich die Frage stellte, wie kann ich dieses Publikum gewinnen, ohne mein Stammpublikum zu verkraulen? Und die Antwort, let's go crazy. Starten wir mit dem Instrument, mit dem auch Prince in der Regel bei Aufnahmesessions startete, dem Drumcomputer. Zu der Zeit war das der legendäre Lynn Drum LM1. Den Beat, den kennen wir aus vielen Prince-Songs schon vorher. Aber das war auch nicht das, worauf Prince ankam. Prince kam es auf das gewisse Extra an, der besondere Sound. Und hört jetzt mal hin auf dieses Brr, Brr. Das ist das Extra an diesem Sound, an diesem Trump-Sound, das Bonbon, die Überraschung, aufgenommen auch primitiv. Er hat diesen Sound durch seine Gitarrenbodeneffekte laufen lassen, was er überhaupt viel mit dem Trump-Computer machte. Und das macht den Groove aus. Und dazu, und das ist wirklich überraschend, das ist amateurhaft, würde ich es nennen, fast schon Punk. Das sind die Becken, die im Song auftauchen. Die stammen nämlich, ich habe es schon erwähnt, von einer Aufnahme bei den vorhin erwähnten Band Rehearsals, bei diesen Probesessions, also aus einer Probe und klingen so. Ja. Ja, für die meisten Musiker wäre die Verwendung dieses Sounds ein absolutes No-Go. Prince, ja, für ihn ist auch das besondere Extra. Wir hören es nochmal zusammen mit dem Trump-Computer. Ja, und dann kommen wir zu den Gitarren. Drei davon aus dem Mix. Hören wir uns mal an. Also sie sind, ich darf vorwarnen, unheimlich stark verzerrt. Prince kann diese Verzerrung selbst kaum unter Kontrolle halten. Und ich nenne das jetzt einfach auch mal Heavy Punk Rock. Und hier, so wie ihr es von Platte kennt. Und wir hören jetzt die erste Gitarre. Und die zweite Gitarrenspur dazu. Und er spielt nur eine dritte Spur dazu. Also, ich finde das als Gitarrist, ich bin Wahnsinn. Also ich hätte mich das selbst, wir hören sie mal zusammen. Das ist das, was ihr auf der Platte eigentlich hört. Was er auf diese Platte gepresst hat. Ich als Gitarrist hätte mir das nie getraut, daraus eine Platte zu pressen, ganz ehrlich. Aber das ist der Sound, der dieses Album so groß macht. Und wenn ihr jetzt denkt, das wäre hart genug. Nein, da ist noch ein Bass, gespielt von Mark Brown. Hört selbst. Das ist Lo-Fi.
Lautsprecher kaputt, würde ich sagen.
Hol die Gitarre dazu, Leute. Weil das kein Punk ist. Woo! Ich finde, mehr Rock geht eigentlich nicht für einen Opener, der auch genau das darstellen soll. Leute, ich rocke. Und natürlich braucht es einen Ausgleich, das weiß er als Musiker. Und wie wär's denn mit mal ein paar poppigen Synthesizern? Fast schon billig, ein bisschen kindisch.
Wie so die Aufzieh, wie nennen
wir das? Ja, oder wie daheim der Casio, ja, den ihr daheim hattet. Also das ist dieser Kontrast, den er in diesem Song zusammenbringt, der ihn so groß macht, weil wir schon bei den Tasten sind. Und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil ich es persönlich einfach so schön finde. Ein kleines Bonbon, denn in der langen Version von Let's Go Crazy hat sich Prince gedacht, Mann, ein bisschen Wahnsinn. Crazy am Piano, das wäre doch schön. Piano von Prince. Ja, und wo wir schon beim Wahnsinn sind, es geht ja um Gott und den Teufel, der uns mit dem Fahrstuhl nach unten bringen will. Und darum kommt der Teufel auch vor. Fast unbemerkt in den Background-Vocals. Aber ich habe ihn für euch mal freigestellt.
And if the elevator tries to bring you down, we're all gonna die. Let's go crazy. Crazy.
Der Teufel, der streckt die Hand nach und aus, aber wir können entkommen. Dreht einfach durch. Let's go
crazy.
Let's go crazy. Let's go crazy. Let's go. Let's go. Let's go crazy, people. Let's get nuts. I said, let's go crazy. Let's go!
Jetzt wisst ihr Bescheid, was eure Rettung angeht. Let's go! Crazy! Und kommen wir zum Höhepunkt und letzten Akt des Verrücktwerdens. 54 Sekunden Gitarrensolo. Geht eigentlich gar nicht. Aber trotzdem schafft es die Nummer in alle amerikanischen Radios. Prince Plan war aufgegangen. Und ich sage jetzt einfach mal, anschnallen, zurücklehnen und genießen.
Mit dem Finger in der Steckdose, würde ich sagen. Katharina, kommen wir zum optischen Thema. Ihr seht hier schon immer im Hintergrund jetzt nicht mehr Purple Rainer, sondern das echte Purple Rain. Das ist das Albumcover. Und Katharina, das ist ja typisch für Prince. Diese Mischung aus Macho-Pose, lila Romantik. Ne? Später auch das Motiv des gleichnamigen Films. Dieses Motiv hier von Albert McNally. Wie ist es zu dem Cover gekommen? Erzähl uns.
Also das Artwork von diesem Album, das hat eine ganz junge Designerin gemacht, die gerade Mitte 20 war und frisch bei Warner angefangen hat. Laura Lee Puma Nash. Und es ist mehr oder weniger einem Zufall zu verdanken, dass sie diesen Job überhaupt bekommen hat, weil alle ihre Kollegen waren gerade in Mittagspause. Sie war die Einzige, die noch da war. Und ihr Chef kam rein und sagte, oh, schnell, 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 komm mal mit. Prince geht gleich, wir haben gerade When Doves Cry gedreht, also Musikvideo. Komm mal, der braucht kurz Unterstützung für das Cover. When Doves Cry war das erste Plattencover, das sie gestaltet hat. Sie hat in einem Interview mal so schön erzählt, in dem ersten Jahr, sie hat ganz viel für Prince gemacht. Von 84 bis 88 hat sie für Prince gearbeitet und hat alle Cover gestaltet. Und in diesem ersten Jahr hat er sie ein bisschen getestet. Er hat gedacht, ich guck mal, wie viel Verrücktheit sie aushalten kann. Und die Verrücktheit von Prince bestand darin, dass er nicht mit ihr geredet hat. Sie haben sich getroffen und er stand immer nebendran und hat auf Sachen geguckt und sie hat dann Fragen gestellt und er hat entweder genickt oder mit dem Kopf geschüttelt, aber er hat sich nicht mit ihr unterhalten. Das hat sie ausgehalten und deswegen ist sie geblieben oder deswegen hat er auch gedacht, okay, sie ist die Richtige, weil wenn man mit Prince arbeitet und das kann Stefan bestätigen, muss man, glaube ich, auch ein bisschen verrückt sein. Er nickt. Genau, sie hat das Artwork gemacht. Das Foto ist ja dasselbe Foto wie auch für das Filmplakat. Und dieses Foto ist unter der Regie von Ed Thrasher entstanden. Er war im Prinzip, wenn man so will, das komplette Gegenteil von Laura. Er war schon alter Hase im Geschäft. Er hat bei Warner gearbeitet, hatte 79 seine eigene Firma gegründet, um eben genau sich auf Grafik von Filmplakaten zu konzentrieren. Er war schon 52 und er hatte auch schon in den 60ern Plattencover für Jimi Hendrix gemacht und für Van Morrison und für Grateful Dead. Also wie gesagt, alter Hase im Geschäft. Und die junge Kollegin hatte jetzt die Aufgabe, ein Filmplakat in das Format einer Platte zu pressen, was natürlich ihr witzig ist, weil eine Platte ist quadratisch und ein Filmplakat ist ein Rechteck. Das heißt, wenn man das da reinpresst in ein Plattencover, dann gibt's einen Rand. Was tun mit dem Rand, war die große Frage. Ich muss gestehen, ich habe die Woche eine Doku gesehen über Gustav Klimt und kam auf die entscheidende Idee. Es gibt in der Kunsthistorik die sogenannte Girlandenmalerei. Die kennt man aus dem 17. Jahrhundert, Barock, religiöser Kontext, wichtig für Prince, Religion, großes Thema auf diesem Album. Und es gibt ganz viele Madonnenporträts, die den Untertitel haben Madonna im Blumenkranz. Ne, wenn man sich das so vorstellt, Madonna, Blumenkranz drumherum, hat jeder schon mal gesehen. Hier haben wir Prince im Blumenkranz. Das ist die religiöse Symbolik auf diesem Album. Es geht weiter, worum geht's noch auf diesem Album? Es geht um Liebe, es geht um Sex. Wir haben zum ersten Mal das sogenannte Love-Symbol, was dann später bei Prince kommt, nämlich 1993 eigentlich. Erst Stefan, komm mal kurz. Der hat das nämlich auf seinem T-Shirt drauf. Genau, und das hatte Laura entdeckt. Und zwar auf dem Motorrad von Prince, hier. wie vielleicht alle schon mal gesehen. Da ist das praktisch die beiden Symbole für Männlichkeit und Weiblichkeit. Also einmal den Kreis mit dem Pfeil und einmal den Kreis mit dem Kreuz unten. Und das ist hier. Und das hat sie nachgefahren mit einem orangefarbenen Stift. Und dadurch ist das hier deutlich zu erkennen auf dem Cover. Also die Symbolik, Liebe und Sex. Und später macht Prince dann daraus dieses Love-Symbol. Was haben wir noch? Das Symbol für Rock. Einfach Motorrad. Wir haben ein Motorrad und das ist natürlich spätestens seit The Who mit der ganzen Mod-Kultur verknüpft. Und es ist eine Honda CM400A, ein bisschen umgebaut und modifiziert. Worauf ich hinaus will, Pete Townsend hat diesen Film gesehen im Sommer 84, zusammen mit Eric Clapton. Die sind zusammen ins Kino gegangen und schön finde ich das, was Pete Townsend danach über den Film gesagt hat. Er sagte, ich war begeistert davon, wie Prince autobiografische Bezüge so elegant in seinen Film eingebaut hat. Und über die autobiografischen Züge sprechen wir gleich. Religion, Liebe und Sex und Rock auf dem Cover drauf.
Du hast ja den Film damals als Teenie-Mädchen gesehen, glaube ich, Katharina, und da hat er dich sehr verstört. Gestern hast du dann gesagt, jetzt habe ich ihn zweimal gesehen.
Zweimal?
Die Schleifen genäht hatte und als die letzte Schleife fertig war, lief der Abspann und dann hast du gesagt, Frank, ich habe es verstanden.
Ja, so ist es, weil ich natürlich, als ich 16, also der Film ist erst ab 16, habe ihn mit 16 gesehen und ich saß davor und dachte so, was will mir Prince damit sagen? Hier, es ist wahnsinnig gewalttätig alles hier. Es ist dauernd sexuell aufgeladen. Hier wird sich nur gestritten. Was ist hier eigentlich los? What the fuck? Was willst du? Ja, so. Und ich habe ja eben Pete Townsend zitiert, autobiografische Bezüge. Und das ist ganz wichtig, wenn man den Film guckt. Wie wenn man in die Oper geht, sich vorher mal kurz eine Inhaltsangabe durchlesen, ist nicht verkehrt, also auch bei diesem Film. Worum geht's? Es ist so eine Art Dreiecksbeziehung, die wir hier haben. Wir haben The Kid, also Prince. Er spielt The Kid, ist die Hauptfigur. Und er hat eine Band, die heißt The Revolution. Und er hat so eine Art Gegenspieler. Das ist Morris Day von The Time. Und die beiden entwickeln eine große Rivalität, weil im First Avenue dürfen nämlich eigentlich nur zwei Bands gleichzeitig erfolgreich sein. So, das sind ja zwei Bands, so alles noch gut, aber es kommt eine dritte Band ins Spiel mit Apollonia. Die taucht nämlich auch auf der Bildfläche und sie will Sängerin werden. Sie gründet eine Mädelsband, möchte ich sagen, mit Morris Day, also mit Prince Gegenspieler. Oder The Kids Gegenspieler. Und das führt zu Verwirrung und zu Streitigkeiten. Und dazu kommt aber auch noch eine andere Ebene. Und zwar die private Ebene von The Kid, die auch durcheinander gerät. Also Eltern, die sich streiten. Der Vater schlägt die Mutter. Wird auch sehr gewalttätig dargestellt im Film. So, jetzt kommen wir zu den autobiografischen Zügen in diesem ganzen Wirrwarr an Film. Alle Schauspieler tragen ihre Künstlernamen, mit denen sie normalerweise auch auf der Bühne stehen. Also Morris Day ist Morris Day, Apollonia, Wendy ist Wendy, Lisa ist Lisa. Außer Prince, der ist The Kid. Aber ist ja auch eigentlich irgendwie Prince. Also das ist so ein bisschen schwierig. Die Rivalität zwischen diesen Bands, zwischen The Kid und The Revolution und The Time, die gab's wirklich. Und zwar seit 1982, weil The Time ist nämlich auch eigentlich eine Band, die Prince ins Leben gerufen hat. Weil er hatte Anfang der 80er bei Warner unterschrieben und hatte aber als Bedingung in den Vertrag mit reingeschrieben, dass er noch andere Acts produzieren darf, auch mit dem überschüssigen Material, was so von ihm entstanden ist, und dass er die auch verlegen darf, also dass die automatisch in das Label mit reinkommen. Dazu gehörten The Time. Und diese Rivalität hatte sich 1982 auf Tour entwickelt. The Revolution und The Time zusammen auf Tour. Und die haben sich gegenseitig mit Eiern beschmissen.
Ja, man muss sagen, The Time hat ihm auf der 1999 Tour einfach die Show gestohlen.
Ja. Also. Oder so.
Die Band war heißer als er. Das hat ihn ein bisschen genervt. Aber nur ein bisschen. Er war der Chef. Das heißt, er wusste, was er zu tun hatte.
Über Apollonia haben wir schon gesprochen, auch sie ist praktisch autobiografisch und was ganz wichtig ist in dem Film, ist der autobiografische Bezug mit seinen Eltern. Im Film ist es so, dass der Vater die Mutter schlägt, regelmäßig verprügelt und er das mitbekommt. Im echten Prince-Leben war es so, dass der Vater eine sehr, sehr unstete Figur war und dass der Vater tatsächlich die Familie verlassen hat, als Prince 7 Jahre alt war. Also es gab Streitigkeiten, es gab schwierige Verhältnisse zwischen Vater und Mutter. Sein Vater war Jazzpianist, was auch aufgegriffen wird im Film. Und Prince, das jetzt nur in Klammern, Prince hat ja auch seinen Namen von seinem Vater, weil Prince Rogers, das Prince Rogers Trio, ist das Trio, mit dem sein Vater auf der Bühne stand. Und wie hat er seinen Sohn genannt? Prince Rogers Nelson. Er war der Künstlername seines Vaters. Und im Film gibt es dann eine Szene, das ist auch eine Schlüsselszene, da kommt Prince nach Hause, entdeckt die verwüstete Wohnung und entdeckt seinen Vater am Klavier spielen, sitzen und spielen und fragt ihn, du Papa, notierst du das eigentlich, deine Stücke? Und er sagt, nein, das ist der Unterschied zwischen dir und mir, ich habe alles im Kopf. Ziemlich hochnäsig. Woraufhin der Vater, weil er gerade die Mutter verprügelt hat, wohl auch zur Waffe greift und sich selbst erschießt. Auch da Blut. Wir haben das Thema Blut. Es ist eine sehr dramatische Szene. Daraufhin verwüstet Prince den Keller und findet dabei Noten seines Vaters. Musik, die er notiert hat, weil er eben nicht alles im Kopf hat. Also mich hat die Szene sehr berührt, weil Prince im echten Leben, er wollte so gern Klavier lernen von seinem Vater. Er wollte so gern, dass sein Vater ihn unterrichtet. Und er durfte im wahren Leben, in seinem Elternhaus, das Klavier noch nicht mal berühren. Es war ihm untersagt. Er musste immer dann spielen, wenn der Vater weg war. Er musste sich das selbst beibringen. Also für mich eine Schlüsselszene in dem Film. Und dann auch, wenn dann gegen Ende des Films Prince seinem Vater Purple Rain auf der Bühne widmet. Wow. Da habe ich gedacht, okay, jetzt...
Jetzt hast du es verstanden.
Jetzt habe ich es verstanden.
Danke, Katharina. Wir laufen ein bisschen aus der Zeit raus, habe ich das Gefühl.
Ja.
Das Tolle an Purple Rain ist nämlich auch, dass der Album als Film-Soundtrack funktioniert, man es aber eben auch genießen kann, ohne den Film zu kennen. Die Songs untermauern die Filmhandlung, klar, aber können auch alleine stehen für sich. Und das Album hat dadurch auch eine ganz bestimmte Struktur. Was ist das Besondere an der A-Seite?
Ja, du hast mich natürlich jetzt ganz schön unter Zeitdruck gesetzt, aber es geht um die nächsten 4 Songs auf der ersten Seite nach Let's Go Crazy. Songs, die ich jetzt gerne mit euch besprechen würde, bis ins Detail, weil sie großartig sind. Aber wir springen ein bisschen drüber. Geht's bei Let's Go Crazy noch um Gott und den Teufel und wie wir ihm entkommen können und wie ihr jetzt wisst, wie er ihm entkommt und was auch dringend notwendig war, denn wir erinnern sich an 1999, dort hat Prince bereits den Weltuntergang besungen. Die nächsten 4 Songs auf Seite A, die sind, ich sag mal, ein Kompendium der Liebe und Lust. Los geht's, romantisch. Take Me With You, das ist purer Pop und auch im Film der Sound, wo Prince mit Apollonia durch die Gegend fährt. Wir starten mit der Dosis Romantik. Und wie im Kontrast zum romantischen Take Me With You, da klingt The Beautiful Ones eher düster, geheimnisvoll. Es geht um die Qual unerfüllter Liebe. Der Song ist reduziert, verführerisch, verzweifelt, dann anfangs noch zärtlich und zurückhaltend. Unser Protagonist Prince, er brennt im Feuer der Liebe und seine Angebetete, in dem Fall Apollonia, die soll sich endlich mal entscheiden. Do you want him or do you want me? Yes, I want you. Und nach so viel Herz und Seele geht es bei Computerblue dann weiter eher um Entfremdung, Kontrolle, Liebe als Computerprogramm. Seelenlos und mit dem vielleicht schönsten Wendy und Lisa-Dialog der gesamten Prince-Geschichte.
Wendy? Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin?
Ja, das Wasser ist warm genug. Badewasser oder vielleicht das Wasser für ein Tässchen Tee, das könnt ihr im Endeffekt selbst entscheiden. Ja, und im Verlauf von Computer Blue, es gibt so einen zweiten Teil, da taucht dann plötzlich eine bittersüß und schöne Melodie auf an der Gitarre. Und jetzt sind wir auch schon an der Stelle, die Katharina geschildert hat, als er in den Keller kommt und die Noten entdeckt. Und in den Noten hält er ein Notenblatt in der Hand und da steht drauf Father's Song. Ein Song, den sein Vater geschrieben hat und den er in diesem Computer Blue, in diesem Gitarrenteil übernimmt und der im Original, auch im Film, dann so klingt. Was ein Kontrast zum ersten Teil, finde ich. Und übrigens war der Song, wer nicht genug bekommen kann von Computer Blue, ursprünglich in der sogenannten Hallway-Version über 13 Minuten lang. Auch ein Ergebnis der von mir eben geschilderten Band-Sessions. Aber kommen wir zum Schluss. Und bei Prince, Betrachtung über die Liebe, heißt dieses letzte Kapitel Sex, Lust. Willkommen im Hotel. Darf ich vorstellen? Darling Nikki.
She would say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine.
Also, richtig gehört, aber ich frag vorsichtshalber nochmal, sind Kinder im Saal? Sie masturbiert, Darling Nikki, öffentlich in der Hotellobby. Explizierte Lyrics von lustgetriebenem Sex und Sehnsucht nachher. Er will sie natürlich wieder zurückhaben. Oder textlich war das übrigens jetzt nicht das expliziteste, was Prince jemals geschrieben hat, aber es hat die Covergestaltung von Albumcovern in der Zukunft drastisch verändert, nämlich als die Mütter merkten, was ihre Kids da überhaupt hören. Und eine dieser Mütter, das war Tipper Gore, die Ehefrau des Senators Al Gore, die war so empört über den Text, dass sie das Parents Music Resource Center gegründet hat und sich für die Warnhinweise für solche anstößigen Texte eingesetzt hat. Und das führte schlussendlich dazu, und ihr habt vielleicht alle schon mal diesen Aufkleber gesehen, Parental Advisory Explicit Lyrics. Und Darling Nikki war die erste Platte, die diesen Aufkleber bekam. Und vielleicht hätte Tipper Gore gleich draufschreiben können, kauft euch das. Denn für den Hip-Hop war dieser Aufkleber sowas wie ein Qualitätsmerkmal.
Katharina, jetzt kommt sozusagen unser Teil. Es geht um das B-Wort. Prince benutzt auf Purple Rain einen Effekt, den die Beatles erstmals während der Session zum Revolver-Album verwendet haben. Das sogenannte Backmasking, also sozusagen eine verschlüsselte Botschaft in einem Song unterzubringen, indem er den Song oder der Teil eines Songs rückwärts laufend aufnimmt. Habe ich das richtig geschildert?
Genau. Und wie heißt der Beatles-Song? Rain. Also nicht Purple Rain, sondern Rain. Da haben die Beatles das erste Mal gemacht. Und zwar, weil John Lennon nach Hause kam und aus Versehen das Band, was er vorher aufgenommen hatte, falsch rum ins Abspielgerät reinschob und dann sich rückwärts gehört hat. Und der fand den Effekt so super, dass er damit zurück ins Studio gegangen ist und gesagt hat, ach cool, können wir doch am Ende von Rain einbauen. So klingt's. Was singt er? Er singt, if the rain comes, they run and hide their heads. Also wenn der Regen kommt, dann rennen sie alle weg und ziehen sich irgendwas drüber. Und es ging eigentlich darum zu sagen, okay, Regen ist was Positives und am Ende kommt doch immer die Sonne und die scheint dann. Prince hat das genutzt, diesen Effekt, und hat Backmasking eben auch bei Darling Nikki betrieben oder eine Nachricht. Er hat tatsächlich noch eine Nachricht verschlüsselt mit reingebaut bei Minute 3:42. Wir hören's erstmal rückwärts.
Du wirst immer zu deiner Welt.
So. Also so im Song zu hören, natürlich, hä, was singt der da? Frank hat's mal umgedreht, so klingt's. Hello, how are you? Also was singt er, was hat er da rückwärts gesungen? Hello, how are you? Fine, fine, cause I know that the Lord is coming soon. Also, hallo, wie geht es Ihnen? Gut, gut, denn ich weiß, dass der Herr bald kommt. Er kommt bald. Hier wieder eine religiöse Rückwärtsbotschaft.
Und auch eine kleine Entschuldigung für den Text vorher, muss man auch sagen. Aber was er nicht so offen zugeben wollte, deshalb hat er das rückwärts gemacht.
Wenn es um Gitarristen und Gitarren-Nerds geht, sind wir im Meilensteine-Team eindeutig überrepräsentiert mit diesem Instrument. Stefan ist dabei heute, Pat ist dabei. Und du hast, Pat, zum Thema Prince und Gitarre was mitgebracht.
Ja, ich könnte natürlich hätte mich natürlich unglaublich gut vorbereiten können, so wie Stefan. Ich habe aber gedacht, nö, habe ich gar keine Lust drauf, mache ich gar nicht. Ich leg's auf mein Glück an und stelle einfach eine Frage in die Runde. Ist hier irgendjemand, der mal für Prince eine Gitarre gebaut hat? Zufälligerweise irgendjemand? Da ist einer, da ist er, Jens Ritter. Herzlich willkommen. Da habe ich aber Glück gehabt. Meine Fresse, ist an.
Ja. Zufälligerweise.
Es hätte echt ungünstig ausgehen können für mich. Jens Ritter aus Deidesheim, du bist Gitarrenbauer.
Prince, ich bin Gitarrenbauer, ja.
War in Minneapolis. Wie kommt Minneapolis, Deidesheim, wie ist diese Verbindung damals zustande gekommen?
Ein ehemaliger Bassist von Prince, Josh Dunham, hat einen Bass bei mir bauen lassen. Und der hat ihn das erste Mal bei einer Probe in L.A. gespielt. Und Prince wollte ihm unbedingt diesen Bass abkaufen. Er wollte ihn aber nicht verkaufen. Und dann haben sie mich angerufen. Ich weiß es noch ganz genau. Das war auf dem Sunset Boulevard, stand ich vom Milchregal im Ralph Supermarkt. Und da klingelt das Telefon und Prince ruft eben an.
Ja, normaler
Tag. Und hat mir dann die technischen Informationen durchgegeben. Und ich habe irgendwo auf dem Boden war so ein Kassenzettel, den habe ich mir geschnappt und habe dann die ganzen technischen Daten draufgeschrieben. Und dann habe ich mich ans Bauen gemacht vor einigen Jahren.
Was wünscht sich so ein Prince? Was wünscht sich so ein Megastar von einer Gitarre? Was stand auf diesem Kassenzettel drauf? Was war die Bestellung?
Technische Dinge. Mensuren, Elektronik, Form. Am Ende war das ein Flipped Corpus, also wo das lange Horn unten sich befand. Wir haben aus Platin florales Ornament aufgezogen und natürlich kleine lupenreine Diamanten in die Potti-Knöpfe eingelegt.
Das heißt, du hast die Gitarren gebaut. Wenn du für so einen Megastar wie Prince sowas baust, die Bestellung kam rein, wie gehst du sowas an? Ich meine, das ist ein enormer Druck, oder nicht?
Ja, also traditionell werden erstmal Zeichnungen gemacht, das wird mit dem Kunden abgeklärt und ja, ich habe die ganze Zeit noch mit dem Preis gehadert, weil man möchte ja nicht irgendwie zu viel verlangen und man möchte auch nicht, dass er abspringt. Und ich hatte dann die geniale Idee, pass auf, lieber Prince, wir machen einen Deal. Es war so ein mittlerer, fünfstelliger Betrag. Ich gebe dir das Instrument zur Hälfte und du machst dann ein Foto. Und er hat gesagt, ah nee, er bezahlt es dann lieber voll. Also er hat sich nicht auf solche Deals eingelassen. Ja. Und ja, das war natürlich schon spannend für ihn, was zu bauen. Gerade weil er auch ein unglaubliches Gehör hatte für Sound und für Instrumente. Und ich habe dreimal die Lieferzeit überzogen. Und dann hat mir Josh mitgeteilt, dass er sich bei irgendeinem privaten Anbieter ein gebrauchtes Instrument von mir gekauft hat. Und ich dachte dann erst, okay, es ist ja so sauer, wird abspringen. Aber dann war es doch soweit, dass ich sie ihm gesendet habe. Und ich glaube, er war ganz happy damit.
Ja, und ihr habt euch auch so gut verstanden, dass ihr euch auch mal getroffen habt. 24 Stunden hast du ihn getroffen.
Oh, du bist
hast
gut informiert.
Begleitet, genau. Vielleicht haben wir vorher schon mal geredet. Aber
habe ich dir so viel erzählt.
Aber das Schöne ist ja, Prince, Mastermind der Musik. Für dich ist aber noch viel mehr. Du hast ihn getroffen. Was ist passiert? Erzähl uns von dem Tag.
Ich war einen Tag mit ihm in Belgien zusammen. Da hat er auf dem Wächter-Festival gespielt. Und das war ein sehr besonderes Erlebnis, weil ich hatte damals so ein bisschen eine Krise bezüglich Selbstfindung. Also ich bin auf der einen Seite Gitarrenbauer, auf der anderen Seite haben viele Kunstsammler meine Instrumente gekauft. Große Museen haben angefangen, meine Instrumente zu sammeln, gerade in den USA. Und ich wusste nie, bin ich jetzt Gitarrenbauer oder bin ich Künstler, weil in Deutschland muss es ja immer ja, ich bin eigentlich Maschinenbautechniker in meinem ersten Leben. Da muss ja alles in eine richtige Schublade passen. Und ich hatte da wirklich richtige Identitätsprobleme über mehrere Jahre. Und ich hatte einen wunderschönen Mittag mit ihm vor dem eigentlichen Konzert. Und wir haben sehr intim auch geredet, weil uns noch eine andere Sache verbunden hat. Und dann kam eben dieses Thema auf. Und er hat sich das angehört und hat gemeint, hey, fuck it. Das ist vollkommen uninteressant, diese Frage. Du machst einfach, sei einfach, wer du bist, bau, was du willst, und warte, bis der Markt kommt. Also ich habe versucht, mich irgendwo einzuordnen, aber er hat einfach gesagt, hier, lass es los, sei einfach Künstler, mach, was du möchtest, sei frei und baue. Und was dabei rauskommt, ist eigentlich vollkommen egal.
Das heißt, wir schreiben bei Prince nicht nur Megastar, Musikgenie drauf, sondern auch Life-Coach?
Definitiv. Ja. Also diese Stunden oder dieser Nachmittag hat mein Leben tatsächlich extrem verändert.
Was dann nochmal dein Leben so ein bisschen verändert hat, war dann halt der 21.04.2016. Ja. Wir sind ja heute hier, weil wir eben Prince nochmal würdigen möchten. Für dich auch ein wichtiger Tag, ein schlimmer Tag. Wie hast du die Zeit davor, währenddessen danach erlebt?
Also als ich das gelesen habe, Prinz ist gestorben, dann dachte ich, ja, geil, Supermarketing, Wahnsinn, was die da wieder irgendwie für Fake News schalten. Und dann habe ich aber über Facebook, also ich bin noch sehr, sehr gut befreundet mit der Cora Coleman, die ehemalige Schlagzeugerin, und dem Josh Dunham, dem ehemaligen Bassisten, und ich habe ihr dann auch irgendwas Witziges geschickt, und dann hat sie aber zurückgeschrieben, nein, es ist die Wahrheit. Und das war natürlich sehr traurig. Er ist donnerstags gestorben und montags morgens schalte ich meinen Computer an, also Montag drauf, und bekomme in Outlook und Reminder, dass ich ihm neue Skizzen senden soll. Und das war
schwierig. Das haut einen nochmal um, ne?
Ja.
Das haut einen nochmal um. Und dann hast du was gemacht mit diesen Skizzen? Du hast eine Gitarre gebaut, um ihn zu würdigen.
Genau, also die ursprüngliche Idee war, dass wir eine Gitarre bauen, die mit Swarovski-Steinen überzogen ist, mit Purple Swarovskis. Und ja, ich habe dann einen der wichtigsten Songs meines Lebens, Purple Rain, die Audiospur in das Griffbrett eingelegt, in massivem 24 Karat Gold. So als Tribute Guitar to Prince. Das war so mein Tribute.
Als Hinweis. Und als kleiner Hinweis für alle Leute mit einem riesengroßen Kofferraum, nein, die Gitarre ist nicht hier. Aber auf dem Foto funkelt sie so wunderschön, aber es ist eben nur ein Foto. Hast du uns irgendwas mitgebracht, was wir hier zum Funkeln bringen können?
Ich habe was mitgebracht, allerdings nicht Purple.
Also um mal zu gucken in echt, was das so für Sachen sind, die der Jens so baut. Genau das Geräusch haben wir uns gewünscht.
Das ist jetzt so ein Muster meiner Swarovski-Gitarren.
Also wer Sonnenbrille hat, nochmal aufsetzen vielleicht. Wunderschön. Vielen Dank,
gerne.
Jens Ritter.
Vielen Dank.
Wow. Was? Danke. Danke, Jens Ritter. Was für eine bewegende und tolle Geschichte. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal eine Halbzeitpause. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Bis dann. So, hallo zur zweiten Halbzeit Meilensteine. Es geht mit Prince und Purple Rain weiter. Aber bevor wir uns der zweiten Seite des Albums widmen, habe ich noch eine Hörerreaktion für euch. Wilhelm hat an meilensteine@swr.de geschrieben: Wenn ihr schon eine Neuauflage von Purple Rain in Mannheim macht, dann vergesst bitte nicht zu erwähnen, dass Prinz seine erste Ehefrau Maite Garcia bei dem Konzert in der New Tour am 8. August 1990 in der Mannheimer Maimarkthalle, das von SWF 3 damals veranstaltet wurde, kennenlernte. Und dass Prinz, obwohl mit SWF 3 damals vertraglich vereinbart, den Stöpsel zur Live-Übertragung im Radio zog, wie das Peter Stockinger im Interview mit Gregor Klöckner in dessen genialen Podcast-Reihe SWF 3 das Phänomen verstimmt erwähnt hat. Sollte der Eindruck entstanden sein, dass ich den egomanischen lila Sexzwergen nicht mag, so könnte dieser Eindruck zutreffend sein. 15 Jahre mit einer Prince-Fanin haben mich schwer geschädigt. Zwinker-Smiley. Vielen Dank, Wilhelm, für die offenen Worte. Und ihr merkt, wir kommen aus den Mannheim-Bezügen gar nicht raus.
Hier kommt der Opener der A-Seite, When Doves Cry, war die erste Single-Auskopplung von Purple Rain und auch die erste Nummer 1 von Prince in den Billboard Top 100. Dig if you will, the picture. When Doves Cry, wenn Tauben weinen, die Nummer ist als allerletztes aufs Album gekommen und wurde dann der Mega-Hit. Viele Bestenlisten führen When Doves Cry als einen der besten Songs aller Zeiten. Sehr schönes Beispiel dafür, wie sich Album, Filmhandlungen und Princes Leben im Song widerspiegeln, ohne dass man nicht richtig weiß, was ist Wirklichkeit, was ist Fiktion. Man weiß es nicht so genau, Katharina.
Ja, worum geht's? Es geht um Liebe in diesem Song, einer der beiden großen Themen auf diesem Album, und um Verlust und um das Alleinsein, und zwar, wenn man in einer Beziehung ist und trotzdem allein ist, weil man der Einzige ist, der die ganze Zeit kämpft. Prince hatte sich gerade getrennt und hat deshalb diesen Song geschrieben. Er war ursprünglich nicht in den Film eingeplant, sondern der ist eigentlich erst entstanden, dieser Song, als der Film schon im Schneideraum war und geschnitten wurde. Und deshalb musste für diese Sequenz im Film Rohaufnahmen verwendet werden und dieser Song ist zusätzlich in den Film reingekommen.
Stefan, im Gegensatz zu den anderen Songs auf der B-Seite ist When Doves Cry nicht von der Band live eingespielt, sondern von Prince ganz alleine. Und er wagt es, in einem Popsong etwas Unerhörtes zu tun. Er lässt nämlich den Bass weg.
Ja, unerhört, sagst du. Also, Prince hat die Nummer alleine aufgenommen im Sunset Studio Los Angeles. Seine Tontechnikerin zu dieser Zeit, er hatte immer Tontechnikerinnen, die immer Standby, 24 Stunden. Wenn er angerufen hat, mussten die ins Studio kommen. Das ist schon eine harte Arbeitsethik gewesen. Aber seine Tontechnikerin damals war Peggy Mac McCreary. Und sie hat erzählt, dass der ursprüngliche Song, When Doves Cry, die ursprüngliche Version, wohl völlig überproduziert war. Also sie selbst sagt, sie fand den Song überhaupt nicht gut und es muss also neben Bass auch noch andere Spuren gegeben haben. Und Peggy beschreibt dann den Moment, als Prince beschloss, die Nummer komplett auf einen Kern zu reduzieren und am Ende das tat, was Frank schon erwähnt hat und was seine Karriere total veränderte. Er löschte die Bassspur mit den Worten, das wird uns keiner glauben. Und übrig blieb ein Song, der instrumental völlig reduziert war. Als Grundlage wieder ein genialer Drumbeat. Darüber dann das Keyboard-Riff, das wir kennen. Das hat jeder im Ohr. Und dazu gibt es immer wieder zwei wechselnde Melodielinien. Mehr nicht. Wie vorhin schon, wie im Kinderzimmer. Hier Melodie 2. Und gegen Ende wird das Ganze groß gemacht mit Synthesizer-Flächen. Aber das ist auch nicht viel. Und dann natürlich die Gitarre, das Intro, klar. Und am Ende noch ein Solo, wenn man schon mal dabei war. Ja, ist das crazy. Ja, komm, spiel weiter. Wieder dieser verzerrte Sound, den wir bei Let's Go Crazy schon gehört haben. Also das hat ihn irgendwie auf dieser Platte total fasziniert. Und mehr passiert nicht. Ein bisschen Drums, reduzierte Keyboards, solistische Gitarre. Und das, was den Song ausmacht, ist natürlich der Gesang. Also der sich immer weiter steigert bis hin zum ekstatischen Hinausschreien des Textes kommt. Übrigens auf der Tour gab es einen Bass bei diesem Song. Da hat Mark Brown den Bass gespielt. Da war die Nummer allerdings auch auf 8 Minuten Funk Dance aufgeblasen und kam ohne Bass nicht aus.
Auf den Bass hat er verzichtet, Katharina, auf die Synthesizer nicht.
Und die Synthesizer, ich habe mal zwei Stellen rausgesucht, die haben es auch wirklich in sich. Er hat da eine andere Recording-Technik noch verwendet. Wir hatten es eben schon vom Backmasking, also vom Rückwärtsabspielen. Und diesmal hat er Halftime-Recording benutzt. Es geht um diese Sequenz hier.
Yeah.
breche ich mir beim Zuhören schon die Finger. Und das hat Prince auch gedacht, weil das ist, sind 116 Beats per Minute. Beats per Minute heißt Schläge pro Minute. Also man, wir haben 60, wenn man 60 Sekunden nimmt, 60 Schläge pro Minute. 116 sind ungefähr doppelt so schnell. Und darin 4 Noten reingepackt in einen Schlag. Also da bin ich dann beim 4. Mal raus. Ja, also da komme ich dann auch nicht hinterher. Und dann haben sie im Studio gesessen und gedacht, okay, wie lösen wir dieses Problem? Und sie haben Halftime gemacht. Halftime von 116. Also die Hälfte von 116 ist 58, genau. Und dann sind wir ungefähr hier. Jetzt bin ich auch nicht drin. 1, 2, 3, 4. Ja, also ein bisschen langsamer noch. Auf jeden Fall spielbar. Jetzt würde ich es mir auch zutrauen. Und das hat Prince gedacht, okay, in dem Tempo traue ich es mir auch zu. Und hat diese Stelle so eingespielt, live. Musste das immer jemand anders spielen, hat er nicht gespielt. Obwohl sein Vater Pianist war und er eigentlich auch ein ganz guter Pianist, aber das hat er sich nicht getraut. Und er hat das bei noch einer zweiten Stelle in dem Song gemacht, nämlich am Ende. Jetzt habe ich gedacht, okay, interessant, wir haben im Film diese Rokoko-Hemdchen, diese 16. ganz schnell gespielt, kenne ich doch irgendwoher. Mich hat das total an Mozart erinnert. Alla Turca zum Beispiel, aber da sehen wir natürlich diese ganze Kostüm, also sie hatten ja 3 Kostümbildner für den Film und eine Kostümbildnerin hatte die Idee, okay, komm, wir gehen noch ein bisschen in den Rokoko-Stil. Auch Bühnenoutfits von Jimi Hendrix waren als Inspiration. Und Stefan, du musst ganz stark sein oder du hörst jetzt weg.
Nein, das sagst du jetzt einfach nicht.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts.
Nein. Also hier dürft ihr auch nicht so viel glauben, wenn sie von den Beatles redet. Das nein, macht sie andauernd.
Aber dieser ganze Rokoko-Stil ist natürlich auch dann soundmäßig Mozart. Ne? Es geht immer so um Ideen, um so kleine Ausrufe, um so kleine Hinweise. Schaut mal, wir haben dran gedacht.
Wir kommen zum Schluss des Albums, zum alles überstrahlenden Titelsong vom Album und Film Purple Rain. Der Rolling Stone führt die Nummer auf Platz 18 der 500 größten Songs aller Zeiten und Purple Rain war keine Nummer 1 in den USA, aber trotzdem der nachhaltigste und größte Hit von Prince. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gelesen habe, dass Prince ursprünglich Stevie Nicks von Fleetwood Mac gewinnen wollte, den Text zu schreiben und das Lied gemeinsam mit ihm zu performen. Prince soll davon beeindruckt gewesen sein, wie sehr Bob Seger und seine Songs Night Moves oder Main Street das Publikum mitreißen konnten. Und genau so eine Wirkung hat er sich auch für Purple Rain vorgestellt. Das sollte nach Country Rock klingen, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Und es gibt ein Demoband, was Prince an Stevie Nicks geschickt hat. Stell dir vor, ein männlicher Superstar schickt einem weiblichen Superstar ein Demo, in dem er singt "God shake this feeling, baby." Und dann, Stevie, schreib mir mal den Rest von dem Text. Kommt bei mir so vor, als hätte Prince da ein bisschen mehr als ein Duett im Sinn gehabt. Stevie hat es jedenfalls abgelehnt. Sie schreibt freundlich zurück. Das Werk überfordert sie, schreibt sie. Später erzählt sie in Interviews, dass sie schon den Eindruck gehabt habe, Prince hatte mehr im Sinn und deutliche Avancen gemacht. Gut, das wissen wir natürlich nicht mehr.
Stefan, du hast da noch einen kleinen Eindruck.
Ja, Prince war ganz offen bekennender Fleetwood Mac-Fan, das muss man sagen. Er hat auch seine Band
natürlich. Habe ich ja doch was gemeinsam mit.
Er hat natürlich mit seiner Band auch so oft, war zwei Frauen in der Band, das war ganz klar Anlehnung an Fleetwood Mac. Er hatte bei Stand Back, ihrem größten Hit, die Synthesizer gespielt. Sie hatte Little Red Corvette im Auto gehört, war gerade auf Hochzeitsreise und hatte einen Song im Kopf und sagte zu ihrem Mann, komm, wir fahren wieder nach Hause. Das war natürlich eine schöne Hochzeitsreise. Hat Prince angerufen, hat gesagt, kannst du was spielen? Der hat gesagt, gleich kommt vorbei, spiel die Synthesizers, aber schreib mich nicht aufs Album drauf, das soll nicht jeder wissen. Und dann haben sie sich nachher auch nochmal getroffen. Also ja, Avance sicherlich. Also ich bin auch großer Stevie Nicks Fan.
Wer ist es nicht?
Und aber sie und Fleetwood Mac haben ihn immer fasziniert, auch musikalisch.
Aber es ist nicht zur Zusammenarbeit gekommen. Anstatt dessen wurde es anders.
Ja, also es heißt ja immer, also im Film, schauen wir in den Film, da sieht es ja aus, als hätten Wendy und Lisa den Song geschrieben. Sie geben Prince da ein Demo und er legt es in die Ecke und sagt, nee, komm, das will ich alles gar nicht. Dann sinkt die Stimmung in der Band, im Club sinkt die Stimmung auch, weil das Publikum, er kann sie nicht mehr so ganz überzeugen. Und dann greift er zum Schluss zu dieser Kassette und schreibt die Lyrics und schreibt den Song Bullshit. Er hat von Anfang an den Song geschrieben. Schon während der Soundchecks zu 1999 tauchen diese Akkordfolge auf. Und ein kleiner Eindruck, wie der Song so am Anfang klang, den bekommt man auf dem Album Piano and Microphone, also das nach Prince Tod veröffentlicht wurde. Darauf gibt es so eine Klaviersession zu hören, wo man Prince hört bei seiner typischen Arbeit, wie er Ideen sucht, wie er eine Stunde, zwei, drei am Klavier sitzt, um nur Ideen einzusammeln. Aufgenommen in seinem Heimatstudio in Minneapolis. Und auf dieser Aufnahme hört man, ich sag mal, eine Art Skizze von Purple Rain.
Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you pain. No one at one time see you laughing.
Und dann kommt an dem Punkt dann wirklich Wendy dazu. 19 Jahre alt, das muss man sich vorstellen. Am 3. August bei diesem legendären Auftritt, das war ihre Premiere mit der Band. Mit Purple Rain. Ein Wahnsinn. Und sie arbeitet diese Harmonien auf der Gitarre aus. Prince ist total begeistert von dem ganzen Sound. Sie klingen ungewöhnlich für einen Popsong. Sie sind groß, sphärig, feierlich. Prince ist total geflasht. Und umso länger Prince an Purple Rain arbeitet, bekommt er zunehmend ein schlechtes Gewissen. Ja, weil die Harmoniefolge dem Song Faithfully von Journey ähnelt. Er ruft bei Journey-Keyboarder Jonathan Cain an, der den Song geschrieben hatte, und er spielt ihm Purple Rain vor. Und Cains Antwort, die ist total überraschend. Mann, ich bin total geschmeichelt, dass du mich überhaupt angerufen hast. Das zeigt doch, was du für ein toller Typ bist. Weißt du was? Viel Erfolg mit dem Song. Ich weiß, das wird ein Hit. Und damit ihr das schlechte Gewissen mal verstehen könnt, habe ich einen Song für euch zusammengestellt, der nennt sich, ich sag, Faithfully Purple Rain. Aber was ein großartiger Zug von Kane, den Song einfach so zu überlassen, denn beide Songs sind sich verdammt ähnlich. Ich möchte ganz kurz zum Schluss, weil wir reden viel über Gitarre, über seinen Gesang, aber ich möchte bei dem Song auch ein bisschen, Lisa Coleman, sie ist ein bisschen so durchgefallen jetzt bei der ganzen Betrachtung, aber sie ist eine wahnsinnig tolle Keyboarderin und sie ist verantwortlich für, und das macht den Song mit aus, für die Keyboards und auch für die Streicher, die angeführt von ihrem Bruder und Cellisten David Coleman eingespielt wurden. Ich glaube, irgendwann nachts wurden die andere Geschichte. Und Wendy und Lisa wurden immer mal gefragt, habt ihr Purple Rain geschrieben? Die Antwort, nein. Aber wir haben definitiv dabei geholfen.
Oh.
beginnt mit einer Predigt über das Leben und das ewige Leben im Jenseits. Und es hört auf mit einer epischen Hymne über das Ende der Welt, die Liebe und Gott. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Kleiner geht's nicht bei Prince, oder?
Nee, warum auch? Also die Frage ist ja, warum lila, habe ich mich sofort gestellt. Warum nicht gelb, grün, keine Ahnung, orange, pink, hätte alles passieren können. Aber es gibt ein paar Gründe für die Farbe lila. Zum einen ist natürlich seine Lieblingsfarbe. Gut, kann man so stehen lassen. Er hatte ein Notizbuch, hat Stefan schon gesagt, in Violett. Er hat sein Haus in Violett gestrichen. Er hat sich Violett angezogen, lila. Er hat sein Bühnenlicht, Bühnen, alles war lila. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, welche Bedeutung stecken eigentlich hinter der Farbe lila? Und es gibt drei, die ich so raus identifizieren konnte. Es gibt natürlich eine spirituelle Ebene. Ja, also lila ist die Farbe des siebten Chakras, also des Kronenchakras, und steht für die Erleuchtung und für das innere Wachstum. Ja, kann man auf das Album übertragen. Es geht irgendwie um Erleuchtung, es geht irgendwie um das, was nach dem Leben passiert, um Wachstum auch, um darüber hinausschauen, die spirituelle Ebene. Es gibt auch noch eine andere Ebene, die beim Namen Prince, auf die man relativ schnell kommt. Lila ist die Farbe der Könige. Natürlich, Prince, passt wunderbar. Steht für Macht, für Reichtum, war ein wahnsinnig teures Symbol, war wahnsinnig teuer früher, also super teure Farbe, super. Also passt zu Prince. Und Prince geht dann noch ein Stückchen weiter. Wenn man die Farbe aufdröselt, also wenn man sich anschaut, aus welchen Farben lila eigentlich besteht, nämlich aus Blau, was für Ruhe steht, und aus Rot, was für Energie steht, daraus resultiert lila, dann kommt da schon ein riesen Spannungsverhältnis raus. Und ist ein Ausdruck für Kreativität, für Fantasie. Und diese Rot, wenn wir uns an den Film erinnern, wo hatten wir Rot? Als der Vater sich in den Kopf geschossen hat. Blut, Rot. Und Blau ist der Himmel. Wir steigen auf in den Himmel, also das Leben nach dem Tod. Und Prince hat dazu mal gesagt: Wenn Blut am Himmel ist, rot und blau, ergibt das lila. Bezieht sich der lila Regen auf das Ende der Welt und das Zusammensein mit dem, den man liebt. Und dass man sich vom Glauben von Gott durch den lila Regen führen lässt. That's Purple Rain.
Und hätte einer das Drehbuch geschrieben, es hätte wahrscheinlich nicht anders aussehen können, das Leben von Prince und sein letzter Auftritt. Denn den letzten Song, den er jemals gespielt hat, am 14. April 2016 in Atlanta, war Purple Rain. Nicht schön, wenn wir jetzt zum Schluss unserer Show mit unseren Purple-Schleifen am Revers und dem Song Purple Rain auf den Lippen mit dem großen Meister Prince auch musikalisch in Verbindung treten können? Ich frage mal Pat, hast du eine Idee?
Du meinst, weil ich so viel Glück habe mit Gästen im Publikum, dass ich einfach Fragen stellen kann und dann ist da plötzlich einfach der Gitarrenbauer von Prince oder sowas. Wir können es ja nochmal versuchen. Ich hab noch jemanden gespottet hier im Publikum. Ist hell hier drin, was die Sonnenbrille aufgesetzt wegen der glitzernden Gitarre eben, ne? Rolf Stahlhofen, komm bitte zu uns. So. Rolf Stahlhofen, ein Kind dieser Stadt, könnte man sagen. Du bist so oft hier in der alten Feuerwache unterwegs gewesen, das ist quasi dein Wohnzimmer, also vielen Dank, dass du uns in deinem Wohnzimmer willkommen heißt. Du bist Musiker, du bist Sänger und du hast die Aftershow-Partys von Prince mitorganisiert. Was waren das für wahnsinnige Abende?
Ja, das war ein Traumjob. Ich habe als Kistenschieber Stagehand gearbeitet, konnte ziemlich gutes Englisch und habe mich mit der Crew angefreundet. Es war 89, 90, 91, noch lange Haare gehabt. Und irgendwann hat es dann mal gehießen, ja, heute Abend wird ein Aftershow-Gig im Atlantik in Basel. Und dann ging es so weiter. Der erste Abend ist gut gelaufen, haben die gefragt, ob ich das weitermachen will. Und es waren natürlich immer unfassbare Momente, wo erst so 20 Jahre später quasi klar geworden ist, was war das für eine Magie an dem
Abend. Das waren so Abende, du hast gesagt, ihr habt alles vorbereitet. In einem von drei Fällen kam der Maestro selber und hatte Bock. Was war ein Abend, an den du dich erinnerst?
Ja, es war im U4 in Wien zum Beispiel. Das war ein legendärer Gig. Er hatte vorher, ich glaube, im Stadion gespielt. Und dann ist die Band reinmarschiert und er kam dann so um 3 Uhr, alle schon wieder gedacht, so keiner mehr, also er kommt nicht. Der Club war schon halb leer und er ist rauf und hat einfach die Bühne so unfassbar zerstört mit dieser tollen Band, die vorher schon eine Stunde lang einfach ein Wahnsinnsalarm abgeliefert haben. Und was mir gefallen hat, ich habe ja auch viele Konzerte mitbekommen, Stadionkonzerte, da war er wirklich der Chef und er war und hat sich da nicht reinreden lassen. Und im Club selber hat er komplett die Kontrolle abgegeben und war wirklich wie so ein, hat so seine Kinder spielen lassen, hat sich gefreut, was sie alles konnten und hat sich da wunderbar angepasst.
Er hat sich einfach reinfallen lassen in dem Moment.
Genau.
So wie man es von jemandem wie Prince erwartet. Das Ding ist, wir brauchen heute überhaupt niemanden, der hier eine Aftershow-Party organisiert, aber wir könnten Musiker ganz gut gebrauchen. Hast du Lust?
Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, niemals diesen Song zu singen. Niemals, weil ich habe viele Bands gehört und gesehen, die den gespielt haben. Auch gute. Wir haben hier mein Freund Stefan Ullmann, der nicht mehr da ist, der hat die Nummer immer gekillt und so. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe zu viel Respekt. Jetzt bin ich natürlich aber auch ein Freund von Meilensteine und bin angefragt worden. Und dann dachte ich, ich kann nur mich verbeugen und das sehr, sehr klein machen. Und habe deswegen meinen Freund mitgebracht aus Stuttgart am Klavier. Am kleinsten Klavier der Welt, Tony Farris.
Rolf, Tony, ihr alle hier, das ist schön, dass ihr hier seid, dass ihr diesen Abend oder diesen Nachmittag mit uns genossen habt. Und ich würde vorschlagen, wir covern jetzt nichts.
Wir verbeugen uns.
Wir verbeugen uns gemeinsam.
Übrigens kann ich mich mal vor euch verbeugen, weil das war wirklich eine schöne Lehrstunde. Ihr habt das super gemacht. Absolut, ja. Genau. Und Katharina, du flasht mich nicht immer nur mit deinem Wissen, sondern heute wirst du auch meine Background-Sängerin sein. Das
yes.
freut mich sehr. To cause you any sorrows. I never meant to cause you any pain. I only want one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Thank you. honey, I know, I know, I know these times are changing. It's time we all reach out for something new. You say you want to lead, but you seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you in a purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Can you sing it like you mean it?
Das SWR Podcast Festival gibt's zum Nachhören in ARD Sounds.